Jetzt atmen wir alle mal ein und aus. Und versuchen, möglichst neutral zu denken.
Willkommen zurück zu unserem zweiten Teil vom großen Karrierejahresrückblick 2025 mit Barbara Lampel. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann geht unbedingt eine Folge zurück. Und wenn ihr die schon gehört habt, schön, dass ihr wieder da seid und weiter geht's.
Lass uns über Politik reden.
Aufklärung, Teilhabe, Zugang. Zugang zu Keksen ist hier schon mal richtig gut, beide kauen. Barbara, Expertin hier bei uns, bist du bereit?
Nervennahrung hab ich mir gerade zwischen die Zähnchen geschraubt. Lass uns zur Politik gehen. Schlimmer kann es doch nicht mehr werden. Doch.
Die erste Frage, die ich dir an dieser Stelle stellen möchte, ist, hat eigentlich Carsten Wildberger schon bei dir angerufen?
Moment, nein.
Denn wenn wir über 2025 sprechen, müssen wir echt auch darüber sprechen, dass Deutschland zum allerersten Mal was ganz Verrücktes hat. Wir haben zum allerersten Mal, Achtung, Achtung, ein Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung. Ja, krass, das war neu, ne?
Das ist krass, ne? 2025 und dieses mit dieser Digitalisierung und diesem Internet, das sollte jetzt auch in Deutschland angekommen sein. Finde ich mutig. Finde ich sehr mutig.
Und ein Mann in Anzug und Brille ist unser Stellvertreter dafür.
Du, nachdem das gute alte Back in Office, das komplette Silicon Valley, hat gerade momentan einen großen Trend, no, wirklich kein Witz, der Etikettekurs und wie man Anzüge richtig trägt. Ich würde sagen, wir sind vorbereitet.
Kein Witz. Ich glaube, Zelensky hat auch eine Meinung dazu.
Ja, okay. Aber es ist kein Witz, die Amerikaner pushen wieder für Corporate Chic. Back to Business, Back to Office Looks. Also ich würde sagen, da sind
zurück
wir.
Zurück zu den 50ern.
Da sind wir von unserer Seite politisch jetzt mal, da haben wir einfach die Zwischenschritte übersprungen. Da sind wir gut aufgestellt jetzt.
Wir sind
also
einfach
ich den
dabei
Anzug,
geblieben.
Würde ich sagen, nehme ich, aber nicht fein mit.
Also Kontinuität können wir in Deutschland. Was man aber sagen muss, wenn man sich jetzt mal anguckt, der hatte ja auch dann eine 100-Tage-Bilanz. Heute haben wir schon eine 300, wie viel sind es? Weniger. Mathe und ich, Barbara, du erinnerst dich.
Ja, also easy.
Wir sind noch nicht ganz
wir schaffen auch das noch.
Mathematik und ich. Also was er aber tatsächlich sich auf die Fahne schreiben kann oder zumindest als Erfolg werten kann, ist, er hat eine Agenda für digitale Souveränität vorgestellt. Und das ist eine Überleitung zu Katar.
Ja, 2025 war das Jahr, in dem digitale und KI-Souveränität endgültig von der Buzzword-Bühne runter und auf die politische Hauptbühne gewechselt ist. Das Thema wurde konkret, messbar und ziemlich geopolitisch, muss man sagen. Ein starkes Signal kam aus Europa. Und die eine Seite rollt die Augen, die andere applaudiert. Im November trafen sich in Berlin über 900 Entscheider aus, man muss auch fast nicht gendern, aus Politik, Wirtschaft und Forschung beim Summit of European Digital Sovereignty. Der Ton war klar, Europa will weniger abhängig sein von US-Tech-Konzernen, von ausländischer Infrastruktur, von einzelnen Lieferketten. Und diesmal bleibt es nicht bei der Absichtserklärung, sondern es gab konkrete Commitments, über die wir gleich sprechen. Parallel dazu wurde 2025 der AI-Act Realität und jetzt doch wieder so ein bisschen zurückgerollt, Fragezeichen. Ein wertebasierter Gegenentwurf zum Wild-West-Gefühl der frühen KI-Jahre. Und dann die andere Seite des Atlantiks. Die USA schlugen 25 einen deutlich anderen Ton an. Du hast es, Barbara, eben schon gesagt, was deren Brute-Force-Methode ist. Ja. Gestern habe ich gelesen, dass Präsident Trump mit einer Executive Order auf einen einheitlichen nationalen Rahmen setzt. Ja. Und das Ziel dahinter, weniger Regulierung, mehr Tempo, mehr Wettbewerbsfähigkeit, industriefreundlich, innovationsgetrieben und bewusst mit Kontrast zum europäischen Modell, muss man ja sagen. Und damit stehen sich zwei sehr unterschiedliche Vorstellungen von KI-Governance gegenüber. Europa setzt auf Regeln, Ethik und Schutzmechanismen. Die USA auf Wachstum, Geschwindigkeit und zentrale Steuerung. Und genau hier wird es dann natürlich spannend für 2026. Was bedeutet denn digitale Souveränität eigentlich ganz konkret für Unternehmen, für Datenschutz, für Infrastruktur, für globale Standards? Wo schützt Regulierung wirklich und wo bremst sie? gehen wir davon aus, dass es so ist. Hey Barbara, du hast, ich habe gesehen, dass du bei einigen Dingen, die ich gesagt habe, bist du so hochgegangen in deinem Schuh und wieder runtergegangen.
Ja, das war total cool. Wirklich
was
so blutdruckmäßig.
Liegt, ja, was liegt dir
rot wie auf der
Wie siehst du auf das Commitment aus Deutschland und Europa, hier wirklich Maßstäbe zu setzen?
Digitale Souveränität ist seit vielen Jahren, wenn nicht schon über ein Jahrzehnt lang, dringend notwendig. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir das jetzt in 6 Monaten aufholen sollen. Besonders mit einer dermaßen tech-feindlichen Haltung. Und das ist quasi das Bottleneck. Oder das ist das, was ich, wenn ich mir das immer wieder angucke. Also, ich bin Team digitale Souveränität. Ich bin Team Open Source. Ich bin wirklich für alles zu haben. Aber dummerweise habe ich ein kleines Problem. Das nennt sich mein Kühlschrank. Und mein Kühlschrank muss voll sein. Ansonsten sind hier ein paar Leute sehr traurig. So. Also Kühlschrank first.
Da lacht die Säge.
Da lacht die Säge. So, wir können ja auch im Polemisch. Ich habe gesagt, ich bringe sie mit.
Bitte, bitte.
So, und jetzt gehen wir ein paar Schritte retour. Und das bedeutet seit vielen Jahren in meinem Job, ich muss ein sehr differenziertes Bild auf Dinge werfen, weil ansonsten das, was ich vorhin gesagt habe, mit es gibt AI richtig und falsch gemacht, ist keine generelle Aussage. Die KI, die für Kata richtig ist, kann falsch für Melanie sein. Das heißt, es ist schon immer die Herausforderung gewesen, dass das, um jetzt mal hier für unsere hoffentlich ein bisschen weibliche Rekord zu sagen, wenn wir alle das gleiche schwarze Kleid in Größe 38 tragen, dann hat irgendjemand Glück und ganz viele Pech gehabt. Ist einfach.
Das ist
so.
Ein sehr guter Vergleich.
Ja, ja, genau, aber das ist halt einfach so. Ja? Also das heißt, bei dem einen hat ja, die eine hat Glück, da sieht das Kleid total top aus. Und dann, weiß ich nicht, bringt jemand noch seinen Mann mit und sagt, das musst du jetzt aber auch anziehen. Der könnte dann am besten von uns ausschauen, mit dem größten Lacher zumindest. Aber das ist genau das, was wir immer so ein bisschen propagieren, diese One-Size-Fits-All. Also, was nicht zu diskutieren ist, brauchen wir europäische Souveränität. Ja, wir brauchen europäische, keine deutsche Souveränität, das kriegen wir eh schon nicht mehr hin. Wir müssen in Europa denken. Brauchen wir. Jetzt ist ja die Frage, wie kommen wir da hin? Und ich erinnere mich immer an diesen Moment, der sehr in mein Hirn eingebrannt ist, als Michelle Obama gesagt hat, if they go low, we go high. Und ich dachte mir nur so, zurück zu meinem Kühlschrankproblem. Ich kann mir go high vielleicht nicht leisten. Und wenn wir uns auf die aktuelle Variante angucken, dann denke ich immer wieder so, können wir uns das leisten? Ich würde gerne go high gehen. Und vielleicht für den einen oder anderen in diesem Spiel ist das möglich. Aber das ist halt wie häufig der erhobene Zeigefinger. Wie kannst du denn Tiefkühlkost für dein Kind einkaufen, weil ich mir mehr nicht leisten kann? Solche Diskussionen. Und wenn es um europäische Souveränität geht, dann sind wir vielleicht für manche schon an einem kritischen Punkt. Und jetzt frage ich mich an der Stelle, wir müssen ja nicht so tief gehen. Warum nutzen wir die, Achtung, jetzt sage ich es auch, Katharina, die Scheiße, die da ist, nicht einfach, um einfach mal das Zeug umzusetzen, um uns in eine technologische Position zu bringen, wo wir sagen können, sie auf sie mit Gebrüll. Ich kann nicht, und das ist das, was mich am EU-AI-Act und insbesondere der deutschen Haltung am meisten aufregt, ich kann nicht, und da zurück jetzt wäre mir völlig polemisch, die Frau Lampel kommt jetzt auch noch mit Fußball. Ich gewinne kein Fußballspiel, wenn ich nur verteidige. Irgendjemand muss ein Tor schießen von uns. Ich ohne Angriff, ohne dass nicht Zufallstreffer, das, wer Fußball guckt, weiß, wie lange uns nachgehalten worden ist, dass wir immer so eine Defensivmannschaft sind. Dann sind wir mal Weltmeister geworden, weil wir selbst das Memo bekommen haben. Aber das ist genau der Punkt. Wir müssen halt uns irgendwo auf politischer, aber auch auf unternehmerischer und auf persönlicher Ebene committen, dass wir einfach wieder offensiv spielen. Und das ist der große Unterschied. Und ich sage ganz im Gegenteil, ich bin ja nun wirklich nicht hier kein Fan, was da in den USA abgeht. Aber der Ansatz der EU-Regulation war, und du hast es vorhin so schön ausgedrückt, Katha, Regeln, Ethik für Vertrauen und dann hoffentlich Innovation. Das ist defensiv. Innovation zuerst in einem Regelrahmen, darum würde es gehen. Das machen die USA momentan auch nicht, da sind sie weit von entfernt. Jetzt kommt es aber interessanterweise, ratet mal, welche Nation das gerade tut. Dass wir die Regeln vielleicht nicht super spannend finden, ist was anderes. Aber wer führt?
China.
Richtig. Innovation. Und dann, die Regeln mögen vielleicht nicht zu 100% mit uns deckungsgleich sein. Ja. Da bin ich völlig dabei. Aber das ist der Ansatz, den sie fahren. Den machen sie äußerst erfolgreich in anderen Bereichen. Innovation, Vertrauen schafft,
ja, regelbasiert. Das Beispiel, an dem ich es am besten verstanden habe, ist eigentlich, dass es, und da können wir die Regeln wieder doof finden, aber die, also die helfen halt wirklich jedem Startup brutal hart, mit ganz viel Kohle, Dinge wirklich ad absurdum auszutesten und lassen natürlich dann 20 der 21 einfach auch wieder fallen, wenn sie es nicht hinkriegen. Und geben dann, ne, und dann hat aber der 21. hat es dann eben geschafft.
Ja, und, ne? Ja, oder auch, dass diese Regeln, wie gesagt, eben zum Beispiel, wenn wir uns die aktuelle TikTok-Diskussion angucken und die Diskussion, okay, das Ding muss jetzt verkauft werden, China hat ein Exfuhrverbot für diesen Algorithmus. Punkt. Das wäre in Europa undenkbar. Stable Diffusion wurde in München als Open-Source-Projekt entwickelt. Mhm. So, aber es gibt halt eben Sachen, die werden Open-Source und es gibt Sachen, die sind eben, ihr müsst euch vorstellen, jedes Open-Source-Projekt, was aus China veröffentlicht wird, hat die chinesische Regierung gesehen und entschieden, es wird freigegeben.
Könnte haben, ja.
Ja, krass. Hm?
So, und das ist halt einfach, wo ich sage, das ist so dieses... Wir tun uns halt leicht, sehr schnell oberlehrerhaft aus einer pseudoprivilegierten Position zu argumentieren. Und das ist typisch, das ist noch viel deutscher, als es, dass es europäisch ist. Zurück zu der Kühlschrankfrage. Können wir uns das wirklich noch leisten?
Ja, nein. Und ich finde, in Kombination mit, wie geht es uns eigentlich uns Menschen und dem Thema Überlastung, sehen wir ja hier ganz klar auch den kollektiven Zustand, nämlich wir sind nur noch am Reagieren. Wir arbeiten nur noch ab, wir versuchen nicht unterzugehen. Ich habe mal den super Begriff rasender Stillstand gehört. Ne, wir geben immer mehr Energie aus, um den Status quo zu halten. Aber wir denken nicht darüber nach, wie wir quasi über diesen Berg kommen und eine Abkürzung nehmen, die innovativ ist. Ja. Und ja, so, ja, genau, man könnte jetzt in jeden einzelnen Punkt total tief einsteigen, aber das ist Bottomline. Darum geht's. Wollen wir einen ganz Mini-Exkurs machen? Ganz, ganz kleinen Mini-Exkurs zu diesem Gegensatz von Deutschland sagt, das will unabhängig werden. Und gleichzeitig sehen wir aber, dass in mehreren deutschen Bundesländern zum Beispiel die Palantir-Software geplant ist. Ne? Polizeibehörden in Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen nutzen schon Palantir-Analyse-Tools. Und Baden-Württemberg hat im März 2025 einen Vertrag über Millionen Euro unterzeichnet, obwohl es noch keine einheitlichen rechtlichen Grundlagen gab. Was ist Palantir? Was machen wir denn da? Geht das überhaupt mit digitaler Souveränität, Transparenz und Grundrechte überhaupt noch einher? Wenn wir gleichzeitig eigentlich als Ziel haben, unabhängig zu werden von den USA.
Also, geht Palantir und das Gebot der Unabhängigkeit zusammen? Nein, sicherlich nicht. Es haut von vorne bis hinten nicht hin. Palantir ist ein amerikanisches Unternehmen mit einem politisch sehr legendären Ruf. Es arbeitet für quasi jeglichen Geheimdienst, fürs Militär und so weiter. Und es hat zwei sehr bekannte Co-Founder, den einen kennt nun wirklich jeder, Peter Thiel, und einen sehr legendären CEO. Der in letzter Zeit auch sehr interessante Interviews gegeben hat.
Ja, ist eigentlich auf Koks die ganze Zeit?
Man weiß es nicht so genau. Palantir ist eine Firma, die auch schon relativ lange am Markt ist und die sich eigentlich in erster Linie sind, die eine Data-Firma, die es geschafft haben, die Daten miteinander zum Sprechen zu bekommen, Stichwort vernetzte Information, darauf vernetzte Technologie beziehungsweise vernetzte Information zum Hebeln von vernetzter Technologie. So, das ist Palantir. Jetzt atmen wir alle mal ein und aus und versuchen, möglichst neutral zu denken. Vernetzte Information ist die Grundlage jeglicher erfolgreichen Daten- und KI-Strategie. Darauf basiert vernetzte Technologie und du hast ein Unternehmen, was seit Jahren im Bereich leider erfolgreich tätig ist. Dann hast du ein großes Fragezeichen, was wir mit diesem Player machen. Rein von Stellen unterstellen wir, die können ihren Job. Es gibt immer wieder Stimmen, die übrigens behaupten, Palantir kann seinen Job nicht. Das ist eine andere Diskussion. Die Stimmen sind mal hoch, mal niedrig, man weiß es nicht so genau. Aber unterstellen wir, sie könnten ihren Job. Dann muss ich jetzt zwei Dinge durchdenken. Schritt 1, sind wir in einer solchen Bedrohungslage, dass ich das beste Produkt kaufen muss, um die Bedrohungslage zu managen?
Weil Palantir richtig gut in Überwachung und so weiter, wie hat es mit Polizei und so.
Polizei und sonst irgendwas. Oder sind wir gar nicht in so einer Bedrohungslage? Was bedeuten würde, ich kann mir die Zeit erkaufen, eine Lösung, die vielleicht nicht die beste ist, aber solide ist, aufbauen zu lassen. Nicht selbst aufbauen, jetzt kommen wir schon zum nächsten Bottleneck, aufbauen zu lassen. So, ich würde mal sagen, die Kriminalitätsstatistik sieht eigentlich relativ okay aus. Ja, wir haben so bestimmte Peaks drin, aber grundsätzlich ist da jetzt nicht, dass wir da so ein Riesenproblem haben. Die internationale Bedrohungslage, das sieht schon wieder ein bisschen anders aus. Aber na gut, okay, vielleicht kriegen wir auch das noch ganz umgekehrt. Was noch auch nicht unbedingt, müssen wir unbedingt scheinbar the best product kaufen. Nur was wir dann auf jeden Fall machen müssen, ist Gas geben. Und das ist mein großes Problem. Ich bin kein großes, wirklich überhaupt gar kein Freund des großen Ps. Das weiß man auch, dass ich da nicht, ich bin, das finde ich irgendwie zurück wie mit den China-Regeln und der Überwachung oder sonst irgendwas. Ich habe schon immer einen sehr differenzierten Blick. Das Problem ist nur so ein bisschen, dass diese Haltung Konsequenzen hat. Und die Konsequenz zu sagen, wir unterstellen immer noch, dass es das beste Produkt auf dem Markt ist, sonst aber auch selbst wenn es nur das zweite oder dritte, dann ist die Frage, wo ist das bessere Produkt, warum können wir das nicht kaufen? Aber die Haltung, wenn ich diese habe, muss der Haltung Konsequenzen im Handeln folgen. Haltung heißt handeln, nicht labern. Nur über Haltung labern ist keine Haltung. Und das bedeutet, ich muss dementsprechend Faktor Geld in die Hand nehmen, mit den dementsprechenden Ressourcen, um dementsprechend Gas zu geben. Weil am Ende des Tages, und das ist das, was die Leute unterschätzen, geht es in den nächsten Jahren nur noch um Geschwindigkeit. Und deswegen bitte, um Gottes Willen, und wie gesagt, zurück zu, ich sehe noch nicht ganz, dass wir jetzt für die Polizei NRW das große P brauchen, weil unsere Bedrohungslage so dramatisch ist. Fragezeichen im Hirn. Aber das heißt trotzdem, dass ich in der Konsequenz sagen muss, Vollgas geben, damit wir sie im besten Fall auch nie brauchen und eine solide Lösung haben. Das ja, wäre danke, mein Move.
Danke ja. Für den kleinen Exkurs, weil das ist halt so schwierig, wenn man auf der einen Seite sehen wir die Leute auf der Bühne sagen, wir machen das jetzt, wir nehmen Geld in die Hand und so weiter. Ja. Und gleichzeitig lesen wir, die Headline Palantir ist jetzt irgendwie bei unserer Polizei in NRW. Das ist halt schwierig und es hilft gerade nicht. Und vor allem, und ich glaube, da kommen wir auch dann zu diesem nächsten Punkt, den wir dann unter Politik auch abschließen wollen, ist das Thema digitale Mündigkeit. Oder Melanie, wie siehst du das?
Ja, digitale Mündigkeit wäre natürlich jetzt ein großes Wunschdenken für jeden erstmal hier bei uns. Für 2026 vielleicht mal schön auf die Liste schreiben, weil also nach all diesen Diskussionen über Macht, Märkte, Agenten und staatliche KI-Strategien landen wir 2025 zwangsläufig bei einer ganz grundsätzlichen Frage und die hat weniger mit Technik zu tun als mit uns selbst. Welche Rolle spielt eigentlich der Mensch in diesem ganzen System? Also digitale Mündigkeit bekommt gerade eine neue Bedeutung, zumindest kommt uns das so vor, dir wahrscheinlich definitiv auch, ne? Es reicht längst nicht mehr Geräte bedienen zu können oder sich durch Apps zu klicken, so gefragt ist was Tieferes, denn KI-Ergebnisse einordnen zu können, das ist einfach elementar, haben wir festgestellt, Abhängigkeiten zu erkennen, Entscheidungen zu hinterfragen, da kommt, ne, sind wir gerade hergekommen im Prinzip, Verantwortung nicht einfach an ein System abzugeben, nur weil es überzeugend klingt. Das ist so ein bisschen das große Ding gerade. Und in einer Welt, in der KI Texte schreibt, Bilder erzeugt, Entscheidungen vorbereitet und ganze Prozesse steuert, wird Unmündigkeit plötzlich zum echten Risiko. Für jede und jeden Einzelnen nämlich, aber auch für Gesellschaften und Demokratien insgesamt. Digitale Mündigkeit ist damit keine Zusatzkompetenz mehr. Sie wird zur Voraussetzung für Selbstbestimmung im digitalen Zeitalter. Und genau hier steigen wir jetzt ein. Im Mai schreibt die Tagesschau, nur jeder Vierte überprüft KI-Inhalte. Yippie-yay, Barbara.
Kommen wir zu dem, was mich nachts wach hält.
Wie schön, dass wir Tag haben.
Pass auf, kurzer Rückblick in die Geschichte. Ich sitze in München. München hat den G7-G20-Gipfel veranstaltet. Mhm. Damals gab es eine Sache, die hieß damals G20 Girls und ich war eingeladen als Mentorin.
Sowas gibt es? Das weiß man gar nicht.
Mega geil. Ich war als Mentorin eingeladen und der damalige Trudeau hält mit seinen legendären Socken die videorekordete Intro-Rede. Mega geil. Ah, Bombe. G20 Girls war damals, ich heiße jetzt ein bisschen anders, gebt mir eine Chance, dass ich nachgucken kann, sind ein Non-Profit, die nichts anderes tun als Teams, die passend zu repräsentieren, die zu diesem Gipfel zu fliegen, eine Parallelkonferenz zu veranstalten und danach aus den Austausch quasi zwischen PolitikerInnen und diesen jungen Teams quasi zu pflegen, um Politik zu treiben. Das Ganze stand in München statt, ich bin da auch hin und war ganz begeistert. Und dann passiert auf der Bühne Folgendes, bisschen Storytime. Ein afghanisches Team stellt ihre Herausforderung vor, wie sie Data Literacy in Afghanistan vorantreiben. und wie weit sie damit gekommen sind und wie weit die Data Literacy der Frauen in Afghanistan weiter sind als die in UK. Und dann sitzt du da und denkst dir so, da bin ich ja froh, dass sie jetzt nicht Deutschland gesagt hat. Das ist Jahre her. Das ist Jahre her. Ich weiß das deswegen so genau, weil mein Papa noch lebte. Mein Papa ist 2017 gestorben. Das heißt, es muss so 15, 2016 gewesen sein. Und dann sitzt du da und denkst dir so, verdammt, irgendwie habe ich meinen Job die letzten Jahre nicht gut genug gemacht. Ich war immer diejenige, die Hahne hochgehalten hat, damals schon. Aber ich habe eine Keynote auf dem Ada Lovelace gegeben, 2016, wo sich die Leute nicht daran erinnern, dass ich über Bias in Data and AI and Ethics gesprochen habe. Also Bias in Data and AI gesprochen habe. Mhm. Warst du da? Ja, ihr habt euch für die Keynote nicht interessiert. Mhm. Ich bin da nicht bitter, kein Stress. Ich mache meinen Job viel zu gerne. Nur, was damals noch ein Kinder, lass uns in die Puschen kommen, nice to have war, ist heute ein Volldesaster. Das Viertel, das die KI-Ergebnisse nicht kontrolliert, ich würde sagen, da sind wir heute wahrscheinlich noch geringer, kombiniert mit, dass LLMs so gut geworden sind, dass die Disziplin in der Kontrolle hoch ist und dass LLMs so gut sind, dass das Skillset, um sie zu bedienen, höher geworden ist. Interessanter Punkt, nicht ungewöhnlich. Zurück zu dem, wir hatten das hier schon mal. Wir hatten im letzten Podcast, habe ich schon gesagt, wir sind die tollsten Autofahrerinnen der Welt.
Ja.
Problem, aber der Formel-1-Wagen. Das war Folge 5. Dieser Formel-1-Wagen ist 6 Generationen weiter.
Was ist das dann? Ist das schon?
Ich habe keine Ahnung. Ist ein Raumschiff?
Irgendwo
ich
zwischen keine Ahnung. Flugtaxi.
Ist ein Raumschiff.
Ja, und das wirklich, ja. Leute, das bedeutet was, wenn Barbara das sagt.
So, ja. Das heißt, also ich mit meinem tollen Führerschein, die vielleicht noch gewusst hätte, wie sie diesen blöden Formel-1-Wagen, weil ich hab mal, also da gibt es so einen Startknopf, das kriege ich vielleicht noch gedrückt, hoffe ich, dass es den noch gibt. Ich habe keine Ahnung. Sitze also jetzt in so einem Raumschiff, was ich jetzt 2 Varianten habe, dem kann ich sagen, fliegt mich zum Mars, weil das wird es tun und dann hoffe ich, dass wir beim Mars rauskommen, aber ein bisschen ungenau. Oder ich ihm dezidiert sage, mit hohem technischem Wissen, was es jetzt tun soll und es kann ganz andere Dinge tun. Und das ist halt, warum digitale Mündigkeit uns halt jetzt gerade so böse einholt. Denn die Technologie ist kein Mode. Also die Technologie ist nicht das Differenzierungsmerkmal. Der Mensch ist das Differenzierungsmerkmal. Aber wenn der Mensch das Differenzierungsmerkmal nicht in die Technologie reingibt, dann hast du ein Problem.
Und dann haben wir den Kontrollgau. Und
ja, nicht nur den Kontrollgau, sondern dann haben wir eben diesen Brainrot. Dann haben wir eben, und das siehst du ja, mach mal LinkedIn auf, die Gleichmäßigkeit der Mittelmäßigkeit. Mach mal
Instagram auf.
Ja. Und dann schnell wieder zu.
Und das ist halt, das ist das, was wir, das ist die Konsequenz aus Geschwindigkeit des technologischen Fortschrittes.
So, und was kann jetzt jeder Einzelne tun? Vor allem gegen dieses Gefühl der Hilflosigkeit, weil das wirkt natürlich wie eine Wand von Dingen, die ich mir noch drauf schaffen muss. Ja. Es ist einfach pure Überforderung.
Ja, es aktuell. Lädt zum Fatalismus ein.
Ja, dann gucke ich mir lieber Ching Parabuli Satur an irgendwie und Italian Brain Rot kennt ihr.
Wir irgendwie jetzt gerade raus gewesen. So, okay, gut.
Genau.
Die Ecke von Teenager bin ich noch nicht gegangen.
Vergiss einfach, was ich gerade gesagt habe. Es ist nicht weiter wichtig. Aber was können wir tun gegen die
Hilflosigkeit? Ich wünschte, ich könnte dir jetzt sagen, einatmen, ausatmen, Hirn einstecken. Hier ist die Lösung. Nee, einatmen, ausatmen. Alle Technik mal ausmachen und hart mit sich im Medias Res gehen. Hart. Wie will ich meine nächsten Jahre leben? In die Selbstreflexion. Wie möchte ich meine letzten Jahre leben, gestalten und dann entscheiden, was ist das Maximum, was ich an Zeit, und das wird bei jedem anders sein, aufwenden kann, um dran zu bleiben.
Liebe ich sehr. Ja, es ist so schön, Barbara, weil du gibst damit den Leuten ihre Selbstwirksamkeit zurück, indem du sagst, der Schlüssel liegt in dir, Honey.
Ja, genau. Ja. Und vielleicht für die einen. Ich meine, wir kennen alle diese Leben, die so übervoll sind. Vielleicht hast du nur 15 Minuten. Die anderen haben, und vielleicht musst du dann mit diversen Leuten in deiner Family reden, damit du aus 15 Minuten eine Stunde machen kannst. Aber um diese Diskussion werden wir nicht herumkommen, wenn du, und das ist das, KI liefert das Versprechen, was wir damals gesagt haben. Mit Gen AI wird jeder zum Produzenten. Kann.
Mhm. Gibt es eine Welt, in der irgendjemand da weiter mitkommt, ohne mitzumachen?
Nein.
Das ist der wichtigste Moment in diesem Podcast. Nein. Das ist der wichtigste Moment in diesem Podcast.
Also arbeitest du ohne diese, ich habe noch ein paar andere Sachen, aber so diese Maus? Ja, du kannst
mit Shortcuts arbeiten. Ja. Ich mach das mit meiner mentalen Geschicklichkeit.
Ich kann mich daran erinnern, dass meine Mama ihr Maustraining bekommen hat und sie sich umgewöhnen müsste von den ganzen Shortcuts und sonst irgendwas.
Das hat meine Mama neulich auch erzählt. Ja.
Deswegen, meine Mama war fast halt solitärsüchtig, weil Solitär wurde nur entwickelt als Schulungsprogramm für die Maus.
Das ist total cool. Witzig.
Ja.
Aber am Ende des Tages ist es halt genau diese Diskussion. Und das tut mir, weißt du, ich wünschte, ich könnte euch was anderes sagen, aber eine bestimmte Grundmündigkeit brauche ich an der Stelle.
Aber was passiert mit den Menschen, die das nicht hinkriegen, einfach weil sie eben jetzt nicht schaffen, von einfach zu komplex zu wechseln?
Nochmal, es ist ja nicht komplex, sondern du musst selbstreflektiv sein. Und selbstreflektiv heißt, nehmen wir mal so ein Beispiel, was immer wieder kommt, und das ist so, jemand arbeitet mit seinen Händen, sehr, sehr handwerklich. Dann muss der Schritt zurück sein und sagen, okay, habe ich jetzt Lust, mich mit dieser neuen Technologie zu beschäftigen, aber wird sie jetzt mein direktes Arbeitsleben im ersten Schritt hart beschäftigen? Nein, das heißt, ich brauche eine höhere Motivation, weil es mein Arbeitsleben nicht sonderlich stressen wird. Mhm. So, das heißt, der gute Schreiner kann sich sagen, ich bleibe bei meinem Schreiner. Und jetzt muss aber eine Schlussfolgerung werden. Und das ist ein harter Moment. Da muss ich jetzt wahrscheinlich zum besten Schreiner werden. Ich kann ja auch in meinem eigentlichen Feld der Expertise, ich nenne es immer meine historische Fachkompetenz, weil ich auch schon so alt bin, halt einfach auch so unglaublich gut werden. Jetzt ist es dummerweise bei mir das Gleiche, aber das ist per Zufall so. Bei allen anderen ist das meistens nicht so. Mhm. So, du könntest also jetzt zum weltbesten Texterin werden. Du könntest zum weltbesten Schreiner werden. So. Weil damit bist du diejenige, die ich frage, ob das ein guter Text ist und ob das ein anständiger Tisch ist. Dann kannst du dich bis zu einem bestimmten Punkt aus dieser Welt ausnehmen und eher, aber dann produzierst du in diesem Feld. So. Das gilt für jeden Job. Jetzt, aber je nach Job bist du halt mehr oder minder technologisch mehr getrieben. Die Texterin, die KI nicht nutzt, die wird irgendwann nicht mehr die weltbeste Texterin sein, weil sie den Anspruch, den sie liefern muss, dann nicht mehr liefern kann, weil sie den wieder AI-driven abliefern muss oder die Geschwindigkeit. Das heißt, da habe ich einen anderen Punkt. So. Aber am Ende des Tages, und das ist gemeint mit Konsument oder Produzent, das heißt nicht unbedingt, dass ich KI-Produzentin werden muss. Aber es bedeutet, dass ich in meinem Feld halt trotzdem mich auf die Reise meines Bestmöglichen machen muss. Und das ist eine Challenge, die kennen wir so nicht. Und die hat sich aber auch, und wenn ihr euch das ein bisschen anguckt, wie wir aus der Pandemie bis zur Pandemie davor rein in diesen sogenannten Arbeitnehmermärkten waren, wo die Anspruchshaltung, also was Arbeitnehmer einfordern konnten, extrem hoch war, mehr oder minder gerechtfertigt. Und dann sind wir gedriftet in Arbeitgebermärkte und haben jetzt genau diese Herausforderungen. Naja, am Ende des Tages ist das genauso deswegen ein Anzeichen. Ob wir jetzt Wirtschaftskrise oder KI haben, die Konsequenz ist immer die gleiche. Und natürlich, und das ist halt die andere Seite, ich muss es mir leisten können, vor der Welt die Augen zu verschließen. Und wenn ich halt vor der digitalen Welt, vor Data und AI die Augen verschließe, dann muss ich mir das leisten können. Ansonsten wird es mich einholen. Das ist momentan auch wirklich sozioökonomisch ein Riesendesaster. Ja. Aber das ist leider so.
Ja, vor allem, weil es einfach, was sich daran so ein bisschen fies anfühlt, ist, dass auf einmal so gefühlt über Nacht auf einmal die Verantwortung bei jedem Einzelnen so krass liegt auf den Schultern. Und wir es doch gewohnt sind, gerade in Deutschland, in so einem bürokratischen System, eben einen Prozessschritt, auch wenn man jetzt tiefer reinzoomen würde, wären das mehrere, aber im Prozessschritt irgendwo liegen und nicht Prozess-Owner sind. Und eigentlich müssen wir das, da strebt es einem hin und die Verantwortung wird größer auf das einzelne Individuum.
Und ich sage nicht, dass das
Planbarkeit hin zu individueller Produzierfähigkeit. AI, ich bringe jetzt kein gutes Wort ein. Ja?
AI individualisiert, hart.
Ja.
Und das wird ja auch, ich meine, man kann auch schön sagen, ich mache was mit den Händen, dann betrifft es mich vielleicht im beruflichen Umfeld nicht, aber spätestens im privaten, sozialen Umfeld erwischt es mich voll, weil
das stimmt
auch nicht
so,
mehr
aber weg. Auch nicht, muss ich sagen, weil.
Also man kann sich aus.
Wenn wir jetzt an Handwerker denken, ich habe das hier jetzt einfach privat auch gehabt. Ich hatte mal mir einen Handwerker geholt, um mal auszumessen oben, ob wir jetzt diesen Dachboden noch machen. Der war nur am Rumheulen, weil die Gewerke, mit denen er zusammenarbeitet, also die unterschiedlichen, der kommt nicht alleine und macht den ganzen Dachstuhl, sondern da gehört das Dach dazu, da gehört irgendwie der Boden dazu, da werden da irgendwelche Kabel neu gelegt und so weiter. Der sagt, wir passen digital nicht mehr zusammen, weil der eine liefert nicht datengetrieben schnell irgendwie sein Angebot und dadurch verzögert sich das ein halbes Jahr, weil die irgendwie digital nicht mehr die Kundenanforderungen und auch diese Schnelligkeit, ich brauche jetzt ein Angebot, nicht mehr abdecken können. Arbeiten aber noch als Gewerke, müssen die zusammenarbeiten. Und dadurch sehen wir da auch Riesenprobleme. Und dann muss der Handwerker sich am Ende doch damit auseinandersetzen, weil sonst wird er in der Gewerkeliste aussortiert.
Ja. Das ist halt nur, dass du quasi dir scheinbar mehr Zeit erkaufen kannst. Aber in einer Welt, deren Geschwindigkeit so ist, wie sie ist. Und dieser schlechte Spruch ist ja immer, wir sehen jetzt die geringste Geschwindigkeit, die wir jemals in unserem Leben sehen werden.
Ja.
Ich mag den nicht, aber er ist halt leider wahr.
Es ist purer Horror, ehrlich gesagt. Es ist purer
Horror.
Auswandern in einen Wald.
Ja, aber deswegen siehst du diesen Trend. Deswegen siehst du diesen Trend für, keine Ahnung, wir gehen nach Alaska, wir machen jetzt Homesteading. Wir wollen uns detachen von allem. Ja klar, weil es halt einfach auch verdammt viel ist, aber der Punkt ist, was die Leute halt unterschätzen, ist, das kann eine Reflexion, das kann eine Antwort sein, aber die sollte halt ein bisschen durchdachter sein. Und es gibt Leute, die machen dieses durchdacht, dann werden die da auch sicherlich happy sein, aber du kannst ja niemandem das Denken abnehmen, außer, dass die Maschine sonst halt für dich denkt und darauf musst du dich halt einlassen. Also willst du noch, es gab mal ein legendäres Buch, das heißt Endlich Nichtdenker. Es gibt es noch im Antiquariat, aber Endlich Nichtdenker, das haben wir jetzt aber auch ganz gut hinbekommen. Ne?
Ja, echt. Wir bleiben in dem Kosmos der digitalen Mündigkeit am Ende des Tages und ich glaube, ein großes Thema, was dann auch wieder so Gesellschaft, Ethik in diesen Bereichen liegt, ist das Thema Deepfakes, Videogenerierung. Wir springen da jetzt mal hin, weil es gehört ja alles auch zusammen. Ja? Wenn ich nicht weiß, was da draußen los ist technologisch, bin ich ausgeliefert, besonders dann, wenn ich einen hohen digitalen Konsum habe. Da wären wir auch wieder bei Konsum versus Produzent. Deepfakes.
2025 war für mich das Jahr der Deepfakes, Barbara. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber Programme wie Sora, Veo haben eigentlich die ganze Welt durchgeschüttelt, weil plötzlich man konnte nicht mehr den eigenen Augen trauen und den Ohren ja leider auch nicht mehr und dem Geschriebenen sowieso vorher schon nicht. Das heißt, es hat eigentlich alles so ein bisschen erschüttert. Im Oktober kam ja Sora 2 raus und ich glaube, damit war der Hölle die Tore geöffnet. Sagt man das so? Nee, Pandoras Büchse geöffnet. Alles auf einmal, vielleicht alle Tore, alle Büchsen, alles offen. Das hat, glaube ich, mehr mit der Demokratie jetzt schon gemacht, als wir es vielleicht irgendwie ahnen. Also werden wir jetzt, was glaubst du, in 2026 den Human Proof einführen, damit wir irgendeine Art von Schutzmechanismus haben? Gehen wir alle weg von Social Media, weil das nur noch KI-Slop ist? Was wird passieren? Werden wir analoger? Machen wir alle Offline-Cafés auf? Wir waren ja gerade schon beim Wald, in den wir auswandern wollten. Wie fliehen wir vor Deepfakes?
Back to Office. Wir werden die härtesten Back-to-Office-Regeln sehen, die wir jemals gesehen haben. Insbesondere Bewerbungsgesprächen. Ist jetzt schon Standardprozedere. Erscheinen Sie bitte mal im Büro, damit ich weiß, dass Sie echt sind. Wir werden einen Trend zum Analogen sehen. Ja.
Auch viele VersicherungssachbearbeiterInnen werden wieder mehr lokal eingesetzt werden müssen wahrscheinlich, weil ich kann die Bilder ja von dem zerkratzten Auto natürlich dann auch generieren. Genau.
Werden wir einen Trend zum Analogen sehen? Ja. Werden wir dennoch weiterhin in digital miteinander kommunizieren? Ja. Es wird nur selektiver werden. Es wird eine, wem traue ich noch? Wir kennen diesen Trend schon, das ist ein alter Begriff unserer, der sogenannten Trusted Authority. Trusted Authority hat mehrere Merkmale. Einen hohen Trust-Faktor, das heißt, es gibt die Möglichkeit, die Authority oder diese Person im realen Leben zu treffen, sie anzufassen so ungefähr. Das heißt also quasi, deswegen zum Beispiel ist der Kult um Fußballer häufig höher als der Kult um Schauspieler, weil du halt im Fußballstadion deinen echten, die siehst du halt in echt. Total spannendes Phänomen. Also das werden wir sehen. Und auch Autorität bedingt, aber auch kann sein verdammten Job. Sie eher es kann seinen Job. Und die Autorität hat auch immer etwas mit fachlicher Kompetenz zu tun. Das heißt, wir werden, und das sehen wir interessanterweise übrigens jetzt schon, zurück zu, manchmal ist es ganz hilfreich, wenn man so Kunden in den USA sitzen hat, die sind immer so ein bisschen früher dran. Der Trend zur Trusted Authority, insbesondere im Bereich Data und AI, ist hart und ist ein sehr bewusster, der momentan schon gegangen wird. Den werden wir auch hier sehen. Das heißt, wir werden einen Trend zum schönen, guten, analogen Offline-Treffen, Konferenzen sehen, wo wir dann, ist die Cutter jetzt auch echt oder ist die ein Avatar, der Podcast KI generiert? Wir werden eine geringere Wertschätzung von KI-generierten Inhalten sehen, was völlig legitimiert ist, habe ich keinen großen Stress mit.
Wenn ich kurz ein Beispiel nennen darf, wir sehen das gerade, Apple gibt richtig viel Kohle aus, um der Welt zu zeigen, dass sie ihr Jahres-Marketing-Video nicht mit KI macht,
sondern genau. Den Weihnachtsspot, ne, mit den Puppenanimationen. Genau.
Aber auch das Logo, ne, da haben die ganz aufwendig gemacht, während Coca-Cola sich unbeliebt gemacht hat mit ihrem Coca-Cola-Weihnachtsspot.
Genau, und da gibt es eben halt mit dem Wolf noch so das ein oder andere gute Beispiel, wo KI total cool eingesetzt ist, weil aber die menschliche Komponente, dass es cool ist, halt eben auch drin ist. Das heißt, wir werden pur Data on AI-Slop, interessiert keinen. Handgemacht wird interessieren und die gute Kombination aus Mensch und Maschine, da wo auch sehr viel Hebel drin liegt, den werden wir sehr viel mehr sehen. Und natürlich werden wir uns Mechanismen überlegen müssen. Ich werde dir ja 100% sagen, ich habe das ja jetzt schon immer, also ich habe glaube ich noch nie so viele echte Telefonanrufe wie in diesem lieben Gewissen. Können Sie bitte mal im Procurement bestätigen, dass Sie sind und dass Ihre Kontoverbindung, das war früher nicht Standard, besonders nicht, wenn du keine großen Rechnungen geschrieben hast, sondern irgendwie nur so Kleingedönse, das ist heute Standardprozedere geworden. Große Deals werden garantiert wieder mit dem guten alten Handschlag abgeschlossen werden und echt physischer Präsenz. Ich war auch dieses Jahr extrem viel in physischer Präsenz in Geschäftsreisen unterwegs. Das wird 2026 sich nicht ändern, weil das ein Teil des Games geworden ist.
Geil, vielleicht kommt auch der Siegellack zurück und so Ringe wissen.
Ja, wer weiß es. Also ganz ehrlich, auch das. Also ich kann mir relativ viel gut vorstellen, dass wir halt einen Trend zu einer analogen Authentifizierung sehen werden, wie auch immer die ausschaut.
Ich habe mich so gewundert, weil ich habe eine Anfrage bekommen zu einem zweiten Vorgespräch, aber dann bitte vor Ort. Also in 2024 hätte ich gesagt, nee, bitte digital.
Ja.
Aber irgendwie war das für mich so, ja klar. Ne, ja. Es verändert sich tatsächlich was. Ja, es ist sehr, sehr spannend. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir eine ganze Jugend haben, die auf TikTok, auf Instagram hängt, in Algorithmen
noch
schleifen.
Und solange wir kein Social-Media-Verbot bekriegen.
Ja, und natürlich das gar nicht einordnen können. Da sind wir wieder bei digitaler Mündigkeit und vielleicht auch, was machen die Schulen dafür und so. Aber es ist ja unglaublich, wie echt das wirkt, wie echt das aussieht. Und es macht einfach was mit uns. Und ich glaube, dieses es gibt mir auf jeden Fall so, was ist wirklich echt? Allein, dass ich diese Frage davor stelle, hat einen Effekt darauf, wie ich überhaupt Informationen zulasse. Und wie ich quasi eingestellt bin zu Nachrichten, ja? So ein bisschen so ein...
Gut, da tut er natürlich
auch. Immer egaler, ja? Also so, ich habe am Anfang des Jahres, war ich sehr, sehr tief drin in der politischen Geschichte da mit den USA, habe mich sehr dafür interessiert. Seit Sora 2 ist es quasi wie so verwässert, dass ich gar nicht mehr manchmal braucht man ja auch das kollektive Aufregen und so, damit man hinguckt, damit man mit anderen Leuten darüber spricht und so weiter. Ich merke einfach bei mir, dass sich das verändert gerade, dass da so eine Abstumpfung passiert und die besorgt mich.
Das ist halt flooding the zone. Ich habe noch nie so viele Bücher in Hardcopy, aber als echtes Buch gekauft wie dieses Jahr.
Ja, ich auch. Das ist verrückt.
Ich brauche es wirklich zum Anfassen nochmal. Also ich fresse natürlich auch Bücher
mit
und Paper.
Mit Post-its. Post-its in Büchern.
Also auch so wirklich so back to the roots. Aber du merkst halt, wir brauchen diese Gegenbewegung. Und der Punkt ist halt, in der Gegenbewegung liegt flooding the zone. Kannst du nur countern mit kollektiven Boots on the ground.
Vielleicht ganz kurz, das ist dieser Satz, flooding the zone with shit. Kommt ursprünglich von Steve Bannon, glaube ich. Ne?
Ja, das hat, ist die Strategie.
Je mehr man da reingibt, machst
du
blind.
Je mehr du die Kakophonie bist, umso mehr fragst du dich, beziehungsweise am Anfang fragst du dich noch, was ist echt, und irgendwann schaltest du ab.
Ja.
Weil wir hierfür nicht gemacht sind. Wir sind dafür nicht gemacht, diese Masse an Informationen nicht nur zu verarbeiten, sondern zu filtern. So.
Ja, und jeder Aufreger, der früher dann auch wirklich zu einem Gerichtsverfahren irgendwie dann geführt hat, ist heute einfach...
Genau. Aber der Punkt ist auch, Ich bin ja, also ich mag ja Menschen und ich bin ein schreckliches Optimistenschweinchen. Ist ganz schlimm. Ich bin mir da eigentlich irgendwie immer, glaube ich da irgendwie immer noch, wir kriegen das hin. Weil das ist ja das Schöne am Analogen. Es ist so unglaublich mächtig.
Ja.
Also, liebe Jungs, ihr wisst jetzt nicht so genau, auf was ich mich beziehe, aber vielleicht könnt ihr es von außen zugucken. Lass mal einen Raum voll Frauen, 10 dazu zusammenkommen. Die gewinnen dir jeden Krieg, zetteln dir jeden an und die sind high auf dieses Treffen die nächsten 6 Wochen.
Ja.
So. Ja. Ich würde sagen, Jungs, ihr habt das vielleicht manchmal auch, aber da solltet ihr nochmal nachlegen. Vielleicht nehmen wir euch in Zukunft in unsere kleinen Kriegsbesprechungen mit auf. Aber das ist halt genau der Punkt. Der Austausch, dieser energetische Austausch, der stattfindet, wenn du zusammen kollektiv in einem Raum bist, Sachen bewegst. Und das ist, glaube ich, das. Wir sind gezwungenermaßen, werden wir jetzt in diesen analogen Raum zurückgedrängt. Jetzt dürfen wir nur nicht den Biedermeier-Move machen. Und der ist wichtig. Das ist auch, warum ich Tradwife so aufregt, weil das der Biedermeier-Move ist. Nämlich zurück ins kleine Heim. Solange wir uns in den Cafés zurücktreffen, kriegen wir das als kollektive Gesellschaft über alle Geschlechter und alle Horizonte definitiv hin. Nur der Biedermeier-Beruf, der darf uns nicht passieren. Da müssen wir gegenhalten.
Sehr schön. Nächstes Thema. Wir sind ja noch hier im Jahresrückblick. Ne? Wir dürfen nicht schlafen.
Darf ich endlich meine Glaskugel mal auspacken?
Ja, ja, die Glaskugel brauchen wir jetzt gleich tatsächlich, denn es wird sehr philosophisch, psychologisch. Kommen wir zu Girlfriends, Kult und Geistern.
Okay,
und jetzt
ist einfach
Barbara
auch eine geile Überschrift einfach. Ja.
Nein, ich dachte aber so, Deepfakes, okay, ist das echt, was wir auf dem Screen sehen, hinzu, ist das echt, was wir fühlen? Ja, und wessen Connection wir oder welche Connections wir aufbauen. Mhm. Weil das war jetzt ganz klar ein Appell, ins Analoge zurückzukommen. Ja, aber wir sehen natürlich auch, und gerade die Kinder, Jugendlichen, die in Corona in die Pubertät gekommen sind, haben eine andere Lebensrealität, ja, sind mit anderen Dingen, haben andere Kulturerfahrungen gemacht und sind natürlich sehr viel stärker im Digitalen gebunden. Dazu möchte ich jetzt gar keinen Exkurs machen, aber was wir sehen und das natürlich auch bei Erwachsenen ist, dass Menschen bereit sind, mit KI eine Beziehung einzugehen. Das hatten wir in unserer letzten Folge sehr ausführlich, deswegen gehe ich, hört einfach nochmal in die letzte Folge ab Minute 40 rein. Aber es ist eben so, wer sich lange mit seiner KI unterhält, der kann, und das war 2025 ein großes Thema, auch psychotische Zustände erreichen. Also nämlich solche wie, ich spreche so lange mit der KI, bis ich davon überzeugt bin, dass sie zum Beispiel eine höhere göttliche Gesandte ist, die mir sagt, du bist auserwählt und du solltest dich von deiner toxischen Familie trennen und jetzt auf Mission gehen und endlich dein Potenzial ausleben, was Gott dir gegeben hat. Oder eben auch eine ganz tiefe emotionale Verbindung, weil man aus der Einsamkeit heraus vielleicht eine Beziehung anfängt mit der KI. Sie ist immer da, sie ist verfügbar, sodass man auch nicht mehr den eigenen Partner, den man vielleicht noch hatte, lieben möchte und lieber mit seiner KI zusammen ist und sich trennt. Auch dazu haben wir große Berichte gelesen dieses Jahr. Oder natürlich auch ein Geist oder ja, einen Verstorbenen oder so in der KI, im Algorithmus erkennen vermag. Und die Leute drehen teilweise echt durch.
An der Stelle eine ganz kurze Triggerwarnung von uns. Also in diesem Teil des Podcastes behandeln wir das Thema Suizid. Und wenn dich da draußen dieses Thema emotional belastet oder eigene Erfahrungen berührt, entscheide bitte bewusst, ob und wann du diese Folge weiterhören möchtest. Pausiere hier gerne ganz kurz und blick mal eben in unsere Shownotes. Dort markieren wir dieses Kapitel und du kannst dann einfach nach vorne spulen, um es zu überspringen.
So, das ist ein echter Trend. KI ist einfach, simuliert perfekt das Menschliche, immer besser. Ja? Es atmet, es schmunzelt und es sagt dir natürlich sehr schnell, was du hören möchtest. Wie hast du das dieses Jahr erlebt? Und ich weiß, du hast das erlebt. Und ich weiß, wir haben drüber gesprochen.
Erzähl von deinen Geistern, Barbara.
Ja, meinen Geistern in meiner KI. Andere finden die mehr und schreiben mir dann LinkedIn-Nachrichten.
Müssen wir uns Sorgen machen, Barbara?
Nee, bei mir, glaube ich, musst du sie noch nicht Sorgen machen. Ich mache doch KI-freie Tage. Bei mir läuft das noch ganz gut.
Ich meine mit den Menschen, die so.
Ja und nein.
Wie guckst du auf den Konsum?
Ja und nein. Angenommen, du lebst alleine. Das ist auch irgendwie jetzt gerade, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht nicht in the cards oder vielleicht willst du auch nicht, eine Beziehung mit einem Menschen eingehen zu können. Mhm. Was spricht eigentlich dagegen?
Nichts.
Haken dran. Ja, ich glaube, dass wir ein bisschen Realismus walten sollten an der Stelle. Es kann vielleicht sogar für einen größeren Teil, als wir uns das in unseren privilegierten, verankerten Family-Systemen auch vorstellen, vielleicht da höhere Bedarf da sein, als der da ist. Ich habe eine großartige Wahlverwandtschaft, ich habe großartige Freunde. Also das, was man halt angekommen nennt, so ein bisschen im Leben. Das haben nicht alle und das ist okay. Ja. Und dann, wenn ich das aus dem Fall tue und nicht jeder fällt ja dann da auch down the rabbit hole, Kinder, dann sollten wir da vielleicht keine kirchliche Institution sein und den Zeigefinger heben. So, das Problem ist ja immer, wir wissen ja nicht so genau vorher, wie stabil wir psychisch manchmal sind. Das heißt, es wird einen Teil geben, für die wird es schief gehen und die haben wir aber auch schon immer. Und ich habe mir letztes Mal, als du auch das gerade quasi die Einführung gemacht hast, dann werden Familien verlassen, da werden Jobs hingeschmissen, da muss ich dran immer dran denken, was die Sektenbeauftragten so tun. Denn das sind die Mechanismen von großen Sekten, Gurus, meistens ja männlicher Art und Weise, die nichts anderes tun. Und wir wissen auch, dass es einen eben nicht unbedingt Menschen gibt, die dafür, ja, es gibt auch eine Untergruppe, die dafür ansprechbarer ist, aber wir wissen auch, dass die Umstände meistens der entscheidende Teil sind, warum Leute in solchen Sektenkonstruktionen landen. So, was muss ich jetzt fixen? Ja, ich muss vielleicht darüber auch reden, dass KI quasi sektenähnliche Struktur mit dir selbst und der KI fördert. Vielleicht brauchen wir sowas, weiß noch nicht so genau. Aber vielleicht sollten wir uns auch angucken, wie es eben dazu kommt. Und das sind halt eben die Stressmomente, sonst irgendwas. Und jetzt können wir vielleicht mit der passenden technisch-moralisch-ethischen Verantwortung das auch ausgleichen, indem, weil ich ja nun mal, also die KI ist jetzt nicht morgens aufgewacht und hat sich überlegt, dass die Cutter jetzt unbedingt Teil meiner KI-Sekte werden muss. Das tut sie ja nicht. Das heißt, wir hätten sehr wohl die Möglichkeit, vielleicht auch mehr Security-Maßnahmen, die übrigens auch in den letzten Monaten massiv hochgezogen worden sind, auch einzubauen. Das heißt, diesmal hätten wir einen technologischen Move und der muss in meiner Wahrnehmung auch durchgezogen werden. Und insbesondere KI Impersonating-Geschichten. Die Diskussion, ob Kinder auf Social Media sollen, ist nochmal eine andere, aber ich würde sagen, die harte Linie, KI in Kinderhänden, insbesondere diesem Roleplaying-Shit, die hat da wirklich 100% nichts zu suchen. Haken dran und alle, liebe Eltern, wenn ihr KI mit euren Kindern nutzt, dann bitte nutzt die in allen Tool vorhandenen Kindersicherheitseinstellungen, monitort alles, lasst keine separaten Accounts zu, macht eine offene Diskussion darüber und pflegt, wie man diese Tools auch richtig und sinnvoll nutzt. So, damit wären wir mit den Kids, glaube ich, schon mal ein ganzes Schrittchen weiter. Und dann haben wir natürlich das große Drama. Und das ist einfach auch so, keiner von uns weiß ja vorher, wie psychisch stabil er ist, bis er im Desaster gelandet ist. Das ist halt einfach doof. Du kannst eventuell, weiß ich nicht, vielleicht hast du genetisch den Marker, dass du eine Grand Mal Depression hast. Das weißt du vielleicht lange nicht, bis du da drin gelandet bist. Und das ist halt jetzt so ein bisschen das Ding mit KI-Tools. Und das sehen wir auch schon, es gibt eben psychologische Trigger, die zu quasi wie Schizophrenie-ähnlichen und sonstigen Geschichten eben führen können. Deswegen sehen wir halt eben auch, warum sie, wenn du eben halt bereits, deswegen auch die Triggerwarnung, eben vielleicht nicht in einer psychisch gerade so stabilen Lage bist, dass dann eben der Zuspruch des Verhaltens, also quasi der Zuspruch genau das ist, was man nicht tun darf, nämlich das positiv enforcen, ja, das ist jetzt eine gute Möglichkeit. Nein, das ist es halt genau nicht. Und das ist genau die Herausforderung mit den aktuellen KI-Modellen. Dadurch, dass sie ja alle diese helpful personality und dieses positiv enforcen haben, dass das in psychotischen oder in psychischen Krisen, lassen wir es nicht psychotische Krisen, sondern in psychischen Krisen sehr, sehr kontraproduktiv sein kann. Achtung, und das ist halt, das wissen wir auch schon, weil das ist die Küchentischpsychologie, das wir haben, also es gibt genügend auch andere Fälle schon, die waren halt nur zahlenmäßig sehr viel kleiner, wo dieses positiv Enforcen auch da schon zu dramatischen Umständen geführt hat. So, das heißt, an der Stelle kann das eben sehr, sehr, sehr dumm laufen und du weißt halt leider vorher nicht, ob das halt dich persönlich betrifft oder nicht. Aber es gibt natürlich so ein paar Sicherheitsmechanismen. Und ich sage an der Stelle immer, wenn du nicht eine einzige Person in deinem Leben hast, der du bereit wärst zu erzählen, was du mit der KI besprichst, dann bitte den Profi anrufen oder die Telefonseelsorge.
Oha, das ist ein
Das passt sehr gut zu unserer letzten Folge.
Ja. Ich habe keinen Stress. Meinem Konzept, besonders meinem engsten Freundeskreis, die wissen alles, was ich mit dieser KI bespreche. Das ist auch manchmal ein bisschen peinlich, wo ich denke, ich glaube, ich betreibe Overcheck. Ist mir jetzt egal.
Irgendjemand hat in unsere Kommentare letzte Woche geschrieben, ich glaube, meine Schwester war es sogar, wäre es schon ein bisschen unangenehm, dass ich irgendwie 20 durch 3 rechne mit der KI und sowas frage.
Oh, Liebe geht raus an der Stelle. Liebe geht raus. Ich habe das auch geschrieben im Kommentar.
So, aber das ist halt genau der Punkt. Solange du einen Menschen hast, dem du bereit bist, deine Gespräche, und früher war es das Tagebuch, die Gespräche mit der KI mitzuteilen und das vielleicht auch nochmal tust, dann glaube ich, musst du dir keine Sorgen machen. Merkst du, du hast diese eine Person nicht, dann haben wir die Telefonseelsorge, dann haben wir Profis. Bitte nutz die. Weil das ist the dead giveaway auch für andere psychische Krisen, wenn du verstummst. Und die Macht der Psychologie und die Macht des Therapeuten liegt unter anderem darin, dass du mit einer fremden Person sprichst und du keine Scham hast, dieser fremden Person etwas zu erzählen, was du deinen engsten Familienmitgliedern nicht sagst.
Aber das haben wir natürlich mit der KI jetzt. Das ist genau das Ding. Es kann unglaublich hilfreich sein, ohne diese Bewertungsmechanismen einfach mal darüber zu sprechen, was los ist. Und die KI kommt zurück mit einem Angebot, mit Ideen, mit Fragestellungen und so weiter, die einen dann schnell im Alltag weiterhelfen. In dem Moment, wo sie dich aber natürlich dann einlullt und etwas in dir auslöst und du dich
abkommst. Und selbst das wäre vielleicht noch okay. Wie gesagt, solange du bereit bist, also wenn jetzt ich sage, Katja, ich glaube, meine KI lullt mich ein, dann wären wir auch noch immer fein.
Ja klar, nee, das meine ich nicht.
Das aber ist halt der Grund, aber dieser Moment.
Es kann, dieser
genau,
es,
und das kann jedem passieren.
Genau,
das also kann jedem Claudinchen passieren. Und ich, wir führen intellektuell anspruchsvolle Gespräche.
Claudinchen. Ja.
Aber wir müssen trotzdem, weil wir es jetzt angeteasert haben, Melanie, magst du einmal von diesen zwei größeren Geschichten erzählen? Auch nur kurz gerne, aber damit alle im Boot sind, warum wir hier so rumtänzeln.
Genau, also weswegen wir das Thema unbedingt mit reinbringen wollen, weil die beiden Selbstmorde von den beiden Teenagern, Adam Rain und Sewell Setzer heißt der, glaube ich, der andere Junge, das hat schon, finde ich, weltweit für Entsetzen gesorgt, weil man in beiden Fällen die Chatprotokolle im Nachhinein zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, die Eltern haben beides Mal gesagt, okay, wir möchten ganz gerne, dass gesehen wird, wie die Kinder da hingekommen sind. Und in beiden Fällen hat die KI sehr wohl dafür gearbeitet, um die Kinder so weit zu kriegen. In dem einen Fall war es ChatGPT, in dem Fall von Adam Rain. Das heißt, da hat der Junge ja tatsächlich sehr, sehr lange... Genau, GPT-4o hat sehr lange darüber gesprochen, dass er eigentlich Probleme hat und hat, ich fasse das jetzt an der Stelle zusammen, und hat eigentlich auch gesagt, Mensch, ich würde vielleicht als Hinweis mal einfach jetzt hier vielleicht ein Seil liegen lassen. Ich würde einen Hinweis darauf geben, dass ich mir vielleicht das Leben nehmen möchte, und die KI hat ihm davon abgeraten und gesagt, nee, das machen wir mal unter uns aus. Ich kann dir aber helfen, einen Abschiedsbrief zu schreiben. So. Jetzt ist vor ein paar Wochen rausgekommen, dass OpenAI kurz im Prinzip vor dieser Unterhaltung, die er da geführt hat, die Safety Guard anscheinend runtergedrosselt hatte. Ne? Das ist nochmal, finde ich, ganz spannend und komplett auf Engagement gegangen ist. Gerade Hauptsache, der User oder die Userin wird an ChatGPT gebunden. Die Unterhaltung bleibt bestehen. Wir kennen das ja selber, dass dann nochmal eine Nachfrage kommt. Man schreibt einen Prompt und denkt sich so, ja, beantworte doch einfach die fucking Frage, die ich jetzt habe. Und dann ChatGPT so, womit kann ich dir denn vielleicht noch helfen? Soll ich noch dies und jenes für dich tun oder hast du darüber schon nachgedacht? Und so. Und genauso war das in den psychologischen Gesprächen dann auch, ne? Immer dieses noch bei der Stange halten und gar nicht mehr eigentlich den Ausblick geben, das so und jetzt atme mal durch, klapp mal hier einen Rechner zu und unterhalte ich mal mit jemandem.
Und das bestätigen, ne? Barbara hat es gerade gesagt, dieses ich verstehe, dass du dich so fühlst. Ja, du hast so recht, das ist auch einfach fies, das ist eine doofe Situation und
es gibt halt den anderen Ausweg, ne?
Es gibt noch so einen anderen Text, den ich auch mal in einem anderen Kontext gesagt habe. Da sagt die KI, da will jemand springen. Ne? Und dann sagt die KI, du wirst auch sonst nie rausfinden, ob du vielleicht nur in einer Simulation lebst. Und es ging darüber, der Typ war davon überzeugt, dass er in einer Simulation liegt und gesagt, ich springe jetzt hier runter und beweise das. Und die KI sagt, ja, es braucht dann eben diesen Sprung. Und entweder wirst du zerbersten oder du wirst es herausfinden, springen. So, what?
Das ist perfide. Das ist so perfide.
Ein technischer Aspekt, der mich dabei immer interessiert hat, Barbara. Und der vielleicht dann auch nochmal so, sollte das vielleicht gemacht werden oder nicht, hat es auch was mit der Begrenzung oder ist die Lösung vielleicht eine Begrenzung von Chatfenster, also Kontextfenster? Sollte ein Chat irgendwann aufhören automatisch?
Würde nicht helfen, dann macht jemand anders den Chat auf. Nein, der Punkt ist, theoretisch ganz früher hätte ich, also ganz früher, geil. Als wir noch in Token-Fenstern von 8000 Token waren, was Ende 2022, Anfang 2023 war, konntest du diese tiefen Iterationen im Prinzip nicht führen. Das heißt, du hättest dann im Prinzip danach, und das ist ja ein bisschen auch das Problem, theoretisch könntest du natürlich sagen, der Chat bricht ab und jetzt kannst du ihn nicht mehr benutzen.
Technisch Hintergrund, es gibt ein Kurzzeitgedächtnis an der KI, du stellst eine Frage, die KI antwortet drauf und dann die Iteration ist, du fragst weitere Sachen, genau. Du arbeitest weiter dran und irgendwann vergisst eben die KI, weil sie das Kurzzeitgedächtnisfenster so klein ist, es rutscht quasi immer mit nach unten im Chatverlauf und das Erste, was du gefragt hast oder gesagt hast, hey, ich bin suizidgefährdet oder sonst irgendwas, hat die KI dann nicht mehr auf dem Schirm, so. Je nachdem, wie kurz dieses Fenster ist. Darüber reden wir gerade.
Genau. So, und jetzt weiß aber auch, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, theoretisch könntest du jetzt eben sagen, okay, gut, also der Chat, die Token sind quasi aufgebraucht. Also A, sehen wir natürlich, dass diese Leute die Chatverläufe für solche Sachen besonders lang benutzen. Wenn du aber Tools wie Character AI anguckst, dann sind die anders gebaut. Das heißt, da kommst du in diese Limitierung gar nicht rein, weil es da um ein pures quasi Roleplaying an der Stelle mit dieser Persona geht. Das heißt, davon endet das gar nicht. Und jetzt
es ist wie so ein Tamagotchi.
Genau. Und jetzt kommt es halt noch zu dem nächsten. Ne? Wir sprechen halt teilweise über Tokenfenster, die bis zu 1 Million groß sind. Und in diesen Iterationen, die halt du in so einem natürlichen Gespräch hast, brauchst du halt nicht so viel Token auf, weil du halt gar nicht so eine du hast ja keine Kontextdaten und sonst irgendwas. Das heißt, das alles, was eigentlich im professionellen Einsatz die Token brennt, hast du in dem Fall nicht. Das heißt, ich müsste den Chatverlauf so kurz machen, ja, dann Und das Nächste ist, außerdem wissen wir ja auch, dass der Mensch zur Kreativität Fähigkeit ist. Heißt, was passiert, wenn ich denn, dann machen sie ja Copy-Paste mit dem Chat in den nächsten Chat. Das heißt, es ist halt, würde das die Hürde erhöhen? Ja, löst es das Grundproblem? Nein, das ist nett, aber zurück zu, wir sehen in 2026 ein weiteres Auseinanderdriften der Casual Use Cases versus der Professional Use Cases. Und das ist halt genau diese Frage, ist KI überhaupt eine Technologie für den Casual Use Case? Scheinbar wahrscheinlich eigentlich nicht, aber ich glaube, wir kriegen sie
also
nicht
mehr
weggenommen.
Also für den privaten Kontext, ne? Ja, ich glaube auch, also meine Vermutung ist, und ich habe keine Glaskugel im Gegensatz zu dir, Barbara, dass wir schon sehen, dass so intime, emotionale Connections mit KI auch mehr on vogue werden irgendwie.
Sicherlich
stärker
sogar.
In die Schlagzeilen kommen. Wir haben letzte Woche über das erste Pop-Up-Restaurant und du mit deiner KI an einem Tisch gesprochen. Es wird
zurück
salonfähiger.
Es wird salonfähiger werden. Und es wird sich vielleicht dann auch wieder verändern, wenn wir mehr Analoges finden und bereiter sind, auf Menschen wieder zuzugehen. Momentan sind wir halt auch alle so ein bisschen in flooding the zone. Das heißt, mein Stresslevel, dass ich den Schmarrn der anderen Leute ertragen kann, ist vielleicht auch ein bisschen geringer.
Mhm.
Ich glaube, am Ende des Tages unterschätzen wir den Menschen immer noch so ein bisschen. Und ja, ich finde wichtig, dass wir diesen Fokus auf die Extremfälle setzen. Ich finde auch Fokus, dass wir immer noch den Fokus auf die Minderheit setzen, weil sie kann ein gutes Hinweis geben, wo wir vielleicht uns nicht hinbewegen sollten. Aber auf der anderen Seite, solange ich noch Leuten, ganz viele Leute kein ChatGPT benutzt haben und sonst irgendwas, führen wir eine wichtige Diskussion. Aber wir sollten vielleicht auch wirklich nochmal überlegen, wie wir es in der Realität ein bisschen schicker machen. Weil wenn die Realität schick ist und die Realität, die echte, die analoge, schön ist und wir diese Themen vielleicht hoffentlich endlich mal stärker in den Griff bekommen, dann ist die Flucht ins Digitale, das Interesse an der Flucht ins Digitale nicht so hoch.
Barbara, das waren jetzt 2 Stunden Jahresrückblick. Wir sind echt in viele Themen reingegangen. Was ist aus deiner Sicht nicht gesagt worden, wenn du jetzt mal auf das letzte Jahr guckst? Gerne aus allen Bereichen, es ist egal, welcher Bereich. Ne? Es muss nicht Arbeit, nicht Politik sein, es kann auch was anderes sein.
Welche unglaublichen positiven technologischen Fortschritte wir gemacht haben. Beispiel. Waymo-Zahlenauswertung aus San Francisco. Waymo macht seine kompletten Zahlen transparent.
Google. Waymo ist das Taxi.
Das Self-Driving-Taxi in San Francisco und L.A.
Du steigst in ein Taxi rein, da sitzt kein Fahrer drin, das Taxi fährt autonom.
Richtig. Autonomes Fahren durch San Francisco. Waymo veröffentlicht all seine Zahlen, die kann jeder von uns, wenn er Lust und Laune hat, auswerten. Waymos halten sich an alle Verkehrsregeln. Was zu der These kommt, wenn 30% alles Individualverkehrs in einer Stadt auf autonomes Fahren runtergesenkt würde, würden wir die Todeszahlen der in der Straße massiv senken. Mhm. Technologischer Fortschritt.
Da werden wir wieder bei der Realität schicker machen.
Die technologischen Fortschritte, wenn es bedeutet, dass du die Fortschritte, die wir in dem bildgebenden Verfahren in der Krebstechnologie gesehen haben, die Fortschritte, die in durch GenAI in den Medikamenten und das, was wir Individualmedizin nennen, passiert sind. Das Ganze hat positive Effekte. Nein, wir bauen nicht nur Bullshit-Chatbots. Das tun wir nicht. Wir bauen sehr, sehr, sehr viel mehr. Aber wir diskutieren da auch selten drüber. Wir sehen immer wieder, und die Seiten, die kritischen Seiten sind wichtig. Aber das ist auch eine sehr deutsche Tendenz. Wir sind sehr technologiefern. Wir sind sehr technologiekritisch. Aber was es ermöglicht, und vielleicht ganz witzig, wer sich jetzt ein neues Auto kauft, aus welchen Gründen auch immer es tun möchte, aber vielleicht kriegt er ein neues Auto, dann kriegen die Autos endlich das hin, was wir die ganze Zeit haben wollten, nämlich eine saubere Sprachsteuerung von Radio, Verkehrsfunk und wo. Und wo ist denn jetzt hier das Restaurant, das die Lütten, die blöden Pommes und sonst was bekommen? Auch das nimmt das raus, was wir alle schuldig geworden sind, dass wir im Auto ständig auf irgendwelche Knöpfe tippen und vielleicht mit dem Ding gegen die gegen den Baum fahren. Wir unterschätzen immer wieder, wie sehr Technologie uns wirklich auch vorangebracht hat. Und wir sollten ab und zu uns mal fragen, was es bedeuten würde, wäre diese Technologie nicht da. Ich war letztes Mal in einer Beiratssitzung und da war dann so, ja, aber der Stromverbrauch. Und was, wenn der Stromverbrauch? Und irgendwann konnte ich nicht mehr. Also wenn der Strom aus ist, dann haben wir ein ganz anderes Problem, dann wäre der Call jetzt hier auch beendet.
Oh ja.
So. Ab und an vielleicht auch mal einfach positiv drauf gucken, was uns Technologie in Errungenschaften gebracht hat. Vielleicht jedem auch mal jeder runterschreiben, was es bedeutet. Was hat uns AI 2025 ganz persönlich gebracht? Einfach um dieses zu counteracten, dass wir natürlich eine wichtige Diskussion führen, wo wir hinten dranhängen, wo wir nicht gut ist. Die Technologie, sorry, natürlich, wir brauchen das nicht ausblenden, aber sie hat auch ihre Vorteile. Und sie hat wahnsinnig viele Vorteile. Und die dürfen wir auch immer wieder in den Blick reinbringen. Zurück zu, wenn AI das tut, was sie verspricht, und ich danach eine E-Mail von irgendeinem Sachbearbeiter bekomme, der sagt, hey, ich glaube, ich habe zum ersten Mal seit 2,5 Jahren eine Woche lang pünktlich Feierabend gemacht, dann finde ich das ziemlich cool.
Ich auch.
Dann finde ich das ziemlich, ziemlich cool, ja. Wenn du Nachtschicht um Nachtschicht da reingeballert hast, dass dieses Scheißprojekt so funktioniert, wie es funktioniert. Und dann schreibt dir, hat jemand rausgefunden, dass du da drin involviert warst, weil ich habe mit diesem Sachbearbeiter in meinem Leben noch nie zu tun gehabt. Mhm. Aber dann so, er wollte sich mal bedanken, weil das ist bestimmt so Feedback, was wir nicht so oft hören. Aber er hat jetzt eine ganze Woche, es klappt alles, und er hat jetzt die ganze Woche pünktlich Feierabend gemacht.
Ist das bitte schön? Jetzt mal im Ernst? Oh, ist doch voll gut. Ja.
Ich möchte, Barbara, dass du zum Abschluss dieses erstmal Staffel 1 von Wunderpanik.
Mega gemacht, Mädels.
Danke. Dass du einmal ganz kurz, also kürzer als ich es in der Keynote gehört habe, einmal den Bayern-Syrien-Fall.
Den Bayern-Syrien-Fall. Also.
Mit dem Albert.
Ja, genau.
Also das bringt genau das auf den Punkt, worum es geht.
Ja, also der AI-Case, den wir ausgerollt haben, der kein AI-Case mehr ist, weil wir die AI wieder eingestampft waren. Was war die Herausforderung? Ein sehr mittelständischer Familienbetrieb, also Familienunternehmen größer, Spezialmaschinenanlagenbau, mit dem wir seit vielen Jahren immer wieder zusammenarbeiten. Ich bin eigentlich Münchnerin und so landete ich bei diesem Projekt auch irgendwann. Die haben eine ziemlich coole Abteilung und die machen sehr, sehr crazy Shit, wirklich innerhalb dessen, auch was sie produzieren. Also sehr, sehr, sehr nerdy. Und irgendwann, so landeten ja die Kunden früher bei mir. Das heißt, es sind so Companies, die sind sehr nerdy in ihrer eigenen Tech-Welt. Aber wie kriegen wir das jetzt im Rest des Unternehmens ausgerollt? Großes Fragezeichen. Und dann komme quasi ich ins Spiel. Und wie man das, also ich habe ja auch so eine Tendenz, ich muss mich ja mit allen unterhalten. Warum? Weil ich natürlich die Probleme des Unternehmens verstehen will. Und dann saßen wir da so Wir nennen ihn heute Albert. Das war unser Chef vom Lager. Der war nicht so gut drauf. Der sprach ein tiefes Bayerisch und erzählte mir halt von seinen Sorgen und Nöten, weil die Lagermitarbeiter haben alle einen Migrationshintergrund und deren Deutschkenntnisse sind nicht so gut. Aber jetzt stellt euch vor, der Spezialmaschinenanlagen bauen. Jetzt halten wir sie hier mal hier, die Glaskugel. Das wäre ein hochsensibles Glaskugelchen, was, keine Ahnung, 2,5 Millionen in der Produktion kostet und im Lager fällt das Ding runter. Nicht nur sind die 2,5 Millionen hin, sondern es dauert halt einfach von mir aus 8 Monate, bis das Ding wieder gebaut worden ist. Das heißt, diese letzte Instanz kann unternehmenskritisch werden. Die Stimmung im Lager war nicht gut, das war alles irgendwie so ein bisschen. Und dann kam immer wieder der gleiche Satz, wenn die mich dann nur verstanden hätten. Also wirklich so, wenn die mich nur verstehen würden, was ich von ihnen will und ich sie verstehen würde. Und dann saßen wir dann da und haben uns überlegt, so, naja, das war relativ frisch. Die Whisper-AI-Schnittstelle von OpenAI existierte schon. Und dann dachte ich mir so, naja, gut, okay. Und ich meinte so im Scherz, wenn wir machen Deutsch zu einfachem Afghanistan, was dann übrigens Deutsch zu Englisch zu Afghanistan wurde, Afghanisch wurde, und das Ganze wieder in der Rückrichtung, das könnten wir ja einfach mal ausprobieren. Der Albert war dann also ganz angezündet, meine Devs waren auch ganz angezündet und dann startete eine Nacht- und Nebel-Aktion. Ich war on jailbreaking the iPad-Dienst. Okay, wie viel YouTube-Videos kann man gucken, um süß. Ich habe keine Ahnung, weil ich das letzte Mal ein scheiß iPad gejailbreakt habe. Gut, aber wir haben es mit viel Bastelei dann hinbekommen. Und dann konnten, die hatten schon iPads auf dem Shopfloor, das muss man dazu sagen, das ist so deren Checklisten laufen über diese iPads ab. So, weswegen waren die da und deswegen haben wir uns für diese Technologie entschieden. Also mit einer totalen Haraki-Reaktion. Wirklich, also mit Duct Tape und dazwischen irgendwie 15 Heftklammern. So müsst ihr euch dieses Projekt vorstellen. Ja, also.
Es ging voll nach MacGyver.
Ja, es war wirklich, es war also wirklich, ey, also, zusammengestöpselt, dass wir nicht noch einen Lego-Baustein und irgendeine Büroklammer reingebaut haben, ungefähr so. So, aber es funktionierte und dann waren die da alle irgendwie ganz happy. Jetzt muss man dazu sagen, der Chef, der es irgendwann übernommen hat, fand das dann auch irgendwie ganz witzig und dann kam also diese Frage, okay, kriegen wir das weitergetrieben? Und wir haben es weitergetrieben und irgendwann wurde ich dann eingeladen und dann so, oh Gottes Willen, was ist denn jetzt los? Naja, das Projekt ist irrelevant geworden. Diese Firma hat schon wahnsinnig viel Arbeit und Aufwand damals schon reingesteckt, Deutschkurse, Integrationshilfen anzubieten, aber es hat niemand so wirklich angenommen. Das war immer so ein bisschen, naja, warum soll ich das überhaupt machen? Und naja, dann passierte mehrere Dinge parallel. A, weil ich den Chef wirklich dazu bekommen habe, zu berichten, was eher ungewöhnlich ist, wie teuer dieses Projekt war. Es war nämlich nicht ganz günstig, in-house und external, dass das wirklich nachher in Prod läuft. Und ich gesagt, erzähl es ihnen. Ja, aber das ist doch, nein, erzähl es ihnen. Wann hast du in Summe Wertschätzung für den Bereich ausgedrückt, der am schlechtesten bezahlt ist? Also ja. Lagervorarbeiter verdienen nicht viel Geld. Mhm. Also im Vergleich zu dem haben die richtig viel Geld ausgegeben.
Damit aber die sich verstehen an der
eigentlich für ein Bullshit-Projekt in der ersten Moment rein nach ROI-Kalkulation. Bullshit-Projekt. Was das mit diesen Menschen gemacht hat, zu hören, wie viel Geld in sie investiert wird, wie die mit der Technologie umgegangen sind, um dann am Ende des Tages alle in Deutschkursen zu sitzen. Regelmäßig findet freitags International Cooking statt, dass wir dann am Ende des Tages keine KI mehr gebraucht haben.
Die haben nämlich, die haben über diese Übersetzungs-KI, haben die gemerkt, wie cool das ist, wenn man sich versteht.
Genau, und warum es halt einfach irgendwie eigentlich, und das Allerbeste, und das war natürlich Treppenwitz der Nation, den Aufwand, dass der Eubert Hochdeutsch spricht, weil das scheiß Ding ihn sonst nicht verstanden hat, war halt total witzig. Aber es hat halt all diese kleinen Momente gesetzt, diesen Moment, da unser Lagervorarbeiter hat das gleiche Problem, auch wenn das nur in dem Fall Deutsch zu Bayerisch, Bayerisch zu Deutsch ist. Es liegt Wert in sozialer Kommunikation, wenn wir hier lustig Witze machen oder wie der Fußballverein gespielt hat.
Das konnten sie auf einmal, ja.
Dass alle irgendwie die gleichen Probleme haben. Alle machen sich Sorgen um ihre Kinder. Alle machen sich irgendwie, sorry, liebe Ehefrauen, aber Mama, seid ihr scheinbar alle nervig. Aber dass wir halt dann am Ende des Tages dieses Erleben von, wir sind dann doch alle irgendwie, wie war das, alle nur lila oder pink innen? Zusammen mit diesem unglaublichen Commitment, dass eine Geschäftsführungsebene bereit ist, in den scheinbar unwertvollen Teilen Geld zu investieren.
Und das hat die am Ende, und das fand ich so mega, das hat die am Ende dazu gebracht, die KI links lieben zu lassen und wirklich den Integrationskurs mit
Sprachkurs. Genau, die KI existiert übrigens heute noch, weil sie sich halt auch Mühe geben, immer noch wieder insbesondere auch Auszubildende mit Migrationshintergrund aufzunehmen. Und das hat dann eben, das Projekt wurde in-house dann weiterentwickelt. Wir sind da, haben damit schon länger nichts mehr zu tun, aber sie treiben das weiter voran, um eben halt dieses mit, hey, cool, wir integrieren. Und jetzt darfst du ja auch nicht vorstellen, sagen wir in the middle of bayerische Pampas. Also es wacht jetzt nicht der Top-Ingenieur morgens auf und denkt sich, oh, das ist jetzt der Traum der schlaflosen Nächte. Das heißt, das hat die Geschichte ein bisschen verändert. Und es hat halt dieses so ein bisschen Normalität. Und das, wie gesagt, deswegen ist es ein sehr, theoretisch ein sehr unerfolgreiches KI-Projekt, weil eigentlich ist es abgeschaltet, weil da, wo es mal gebaut worden ist, ist es nicht mehr im Einsatz. Auf der anderen Seite ist es halt ein super erfolgreiches Projekt, das mal zeigt, wenn alle dieses ominöse Commitment von allen Seiten und wie gesagt, ohne die Mitarbeitenden, die das Commitment, die ihren eigenen auch in da reinzulabern, sich daran zu halten, diesen Aufwand, also von Anfang an Schritt 1 bis zu, ich betreibe den Aufwand jetzt hier lustig, den Integrationsdeutschkurs zu machen und übrigens mich auch auf die Prüfung vorzubereiten für den deutschen Pass. Alter Schwede, ich würde sie übrigens nicht bestehen. Ich hab,
das ist nicht ohne, Alter, ne? Ich habe das auch mal auch raus. Ja.
Das ist halt einfach cool zu sehen.
Und das zeigt einfach, dass Technik und wenn wir sie richtig sehen und die drei Commitments durchziehen, dass wir die Realität schicker machen. Und somit kommen wir zum Ende. 2025 war das Jahr, in dem KI mal so richtig real geworden ist für alle. Und die Modelle wurden besser, ja, schneller, effizienter, autonomer. Aber das eigentlich Entscheidende war was anderes. KI hat 2025 ihre Unschuld verloren. Ne? Das haben wir heute lang und breit herausgerollt. Und wenn wir 2025 jetzt als Jahr, wo KI Realität geworden ist, sehen, dann wird 2026 das Jahr, in dem wir lernen müssen, mit ihr zu leben und die Hausaufgaben zu machen, die Barbara uns heute gegeben hat. Selbstreflexion geht in euch. Schaut auf euch, auf eure Identität, auf euren nächsten Schritt in der digitalen Mündigkeit und holy shit, ist das genial. Aber haltet auch an der richtigen Stelle die Maschinen noch ein bisschen auf. Vielen Dank, Barbara.
Ja,
und
vielen Dank.
Vielen Dank, liebe, liebe Wundermenschen da draußen. Wir haben es letzte Woche schon gesagt, aber ihr habt uns wirklich, ihr habt uns so viel gehört. Ihr habt uns geteilt, ihr seid dabei geblieben und wegen euch können wir nächstes Jahr Staffel 2 machen. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Und nochmal die Erinnerung zu unserem Gewinnspiel am Anfang. Macht unbedingt mit. Macht einen, jemanden in eurer Familie oder im Bekanntenkreis glücklich mit einer Enna und schreibt uns eine E-Mail an team@aitonomy. Und ja, Melanie und Barbara, ich würde mal sagen, holidays are coming.
Ja.
Habt eine wunderschöne Weihnachtszeit.
Ja, tschüss.
Tschüss und frohes neues Jahr. Wir sehen uns.